Economic Challenges, der Podcast des Handelsblatt Research Institutes. Bert Rürup, der Chefökonom des Handelsblatts, diskutiert mit Michael Hüter, dem Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, wöchentlich aktuelle wirtschaftliche Herausforderungen. Für Deutschland wie für die Weltwirtschaft.
Die besten Zeiten des deutschen Geschäftsmodells liegen hinter uns.
Dieser Umbau findet statt unter dem permanenten Damoklesschwert putinscher Nadelstiche und Unsicherheit.
Dennoch bin ich der Ansicht, dass dieses Land am Rande einer Rezession steht.
Dann reden wir im Rheinbefall nicht nur über Rezession, dann reden wir über Depression.
Was wären diese Wünsche an die Regierung dieser Legislaturperiode?
Ich wünschte mir das sehr, allein die Hoffnung fehlt mir.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hallo, lieber Michael.
Schönen guten Tag, Bert.
Tja, seit dem 21. Juli wissen wir, dass Russland über Nord Stream 1 wieder Gas nach Deutschland liefern wird. Meine Frage, ist damit die für die deutsche Wirtschaft vorausgesagte Rezession im Falle eines dauerhaften Lieferstopps erwartete Rezession abgewendet oder ist das Ganze nur eine neue Runde in Putins Katz-und-Maus-Spiel, welches er mit dem ehemaligen priorisierten Kunden Deutschland spielt?
Eindeutig Letzteres, denn man muss sich klar machen, dass sich ja nicht nur für uns die Sachlage verändert hat, weil wir einfach sehen, mit ihm ist nicht nachhaltig rechtssicher zu verhandeln und zu stabilen Lösungen zu kommen, sondern für ihn ja auch. Denn unsere Reaktion auf den Kriegsbeginn war, völlig zu Recht, nach Alternativen zu suchen. Und diese Alternativen sind nicht kurzfristig wieder in Frage zu stellen. Das heißt, wenn wir auf LNG-Gas setzen, ist es auf der einen Seite zwar teurer, aber es hat Voraussetzungen im Bau der Infrastruktur. Die ersten zwei schwimmenden Terminals sollen Jahresende angebunden sein, die nächsten im Jahr 2023. Es ist eine Aussicht der Amerikaner, mehr LNG-Gas zu produzieren, andere auch, Katar, und wir nutzen andere. Das heißt, er kann ja nicht darauf setzen, dass er unabhängig von dem Kriegsgeschehen durch Wohlverhalten als verlässlicher Lieferant von Gas irgendwas zurückbekommt, weil wir werden nicht zurückgehen. Mhm. Also das ist nur die Frage, wie wir diese 2 Jahre oder 2,5 Jahre oder 3 Jahre, bis wir von russischem Gas weitgehend unabhängig sind, überbrücken. Und wie das dann organisiert wird, dann hat er sowieso an der Stelle keinen Einfluss mehr. Aber bis dahin gibt es für ihn keinen Anreiz, zu dieser alten Logik zurückzukehren, die wir ja aus der Sowjetzeit auch kennen. Das Gas ist immer geflossen. Da konnte passieren, was wollte. Da war Afghanistan und da waren andere Konflikte. Und trotzdem ist ab 1970 mit nach dem ersten Gasröhren für Gasgeschäft da etwas entstanden, was stabil war. Das müssen wir unterstellen, dass es das nicht mehr gibt. Die Logik hat sich für beide Seiten verändert. Und weil wir reagieren und klar reagieren, ist es auch richtig, aber heißt es auch für ihn, ich werde die Strategie der Nadelstiche wirksam fortsetzen.
Ja, aber er würde die Strategie ja nur fortsetzen, wenn er erwarten würde, dass sie wirkt. Aber wenn man dir folgt, wird das ja letztlich für die deutsche Politik reaktionslos bleiben. Also ich bin da mir nicht ganz so sicher. Ich wette, es werden wieder Stimmen laut werden. Na ja, vielleicht sollten wir doch nicht so hart zu ihm sein. Schau mal, es geht doch viel einfacher und. Ich glaube schon, dass er damit bei einigen durchaus Erfolg haben wird.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
ChatGPT und andere Technologien verändern unsere Arbeitswelt rasant. Bei der Veranstaltung Work in Progress diskutieren wir in der Handelsblatt Media Group die Zukunft des Arbeitsmarktes, HR-Trends, KI, mentale Gesundheit und neue Leadership-Perspektiven. Sei am 13. und 14. Juni in Düsseldorf oder virtuell dabei und melde dich jetzt an unter work-progress.de.
Ja, es gibt immer ohnehin die Frage, wohin führt dieser Krieg, ja. welche Lösung können wir uns vorstellen? Und es hat ja dieser Tage wieder einen Vorschlag gegeben, ich glaube, der sächsische Ministerpräsident gesagt hat, den Konflikt einfrieren. Naja, also ein Konflikt einfrieren, das funktioniert auch nur, wenn beide sich einfrieren lassen. Das ist
nicht
vorstellen, kann man ja vortragen.
Nicht zu erwarten. Also der Krieg in der Ukraine soll ja forciert werden, was man auch lesen konnte.
Ja. Und insofern ist das, glaube ich, ganz einfach deutlich zu machen, dass wir werden das nicht von uns aus klären können. Und das ist auch richtig, wenn die Bundesregierung sagt, es muss letztlich, muss die Ukraine entscheiden, mit welcher Situation sie glaubt, leben zu können für längere Sicht. Und das ist nicht aus in unsere Handlungsoption gelegt. Wir müssen uns eigentlich überlegen, wie gehen wir damit um. Und deswegen bei all den, was du andeutest, dass es immer so Sachen gibt, ja, wir haben mehr Verständnis, es hilft keines Verständnis für Putin, sondern wir müssen aus dem Gas raus. Das ist nur ein langwieriger Prozess. Und ich glaube, dass die Bundesregierung es verantwortlich getan hat seit Dezember. Sie hat sich um das Thema seit Dezember, Mitte Dezember gekümmert. Sie weiß, was das für die deutsche Volkswirtschaft im Prinzip bedeutet. Und dass wir trotzdem in eine schwierige Lage hineinkommen können, weil wir technisch nicht so schnell raus können. Es gibt ja wieder, immer wieder, ich muss mich da, kann das wirklich nicht einfach wegbiegen. Es gibt immer wieder Kollegen, vor allen Dingen aus den USA, nach Deutschland posaunend, die jetzt der Regierung vorwerfen, sie hätten unverantwortlich gehandelt, nicht schon im März ein Gasembargo einseitig zu verhängen. Also ich weiß nicht, wie man so weltfremd sein kann und auf der Basis eines wissenschaftlich nicht haltbaren, einer haltbaren Studie diese Dinge zu behaupten. Es ist eine ganz schreckliche Situation für die Politik. Sie müsste die Versäumnisse früherer Jahrzehnte ja mitbedenken, weil wir einfach zu stark auf das russische Gas gesetzt haben. Jetzt muss der Umbau stattfinden. Und dieser Umbau findet statt unter dem permanenten Damoklesschwert putinscher Nadelstiche und Unsicherheiten. Ich hatte ja in einer Runde auch schon mal gesagt, als wir gesprochen haben, das höchste Ziel, was er hat, ist Volatilität zu organisieren. Wenn er Volatilität organisiert, das sehen wir auch an allen Märkten, dann werden die Risikoprämien steigen, dann wird das ökonomische System des Westens geschwächt.
Ich bin ja etwas skeptischer möglicherweise als du, was die gesamtwirtschaftliche Entwicklung angeht. Gut, jetzt kriegt Deutschland wieder etwas mehr Gas. Der Anpassungsdruck ist nicht so groß. Das wird sich entspannen. Dennoch bin ich der Ansicht, dass dieses Land am Rande einer Rezession steht.
Ja, dem will ich auch nicht widersprechen. Das ist so. Wir haben ja immer dann, wenn die Konjunkturindikatoren auch ein bisschen in alle Richtungen gehen, ist da irgendwie Sortierungsbedarf und man sieht ein hohes Maß an Unbestimmtheit. Wir haben auf der einen Seite historisch hohe Auftragsbestände. Wir haben auch eigentlich ganz gute Gewinnlagen.
Klotzige Gewinne im ersten Halbjahr. Es ist überraschend. Also die DAX 40 Unternehmen haben selten, also eigentlich nie, ein so hohes, so gutes Halbjahresergebnis vorgelegt.
So, und das ist natürlich das eine. Das andere ist, wir haben diese Unsicherheit und wir haben auch gesehen, dass wir in hohem Maße natürlich von der Weltwirtschaft unter Druck geraten. Die amerikanische Volkswirtschaft ist nicht stabil, die chinesische ist nicht stabil. Das heißt eigentlich, die großen Ankerökonomien dieser globalen Struktur sind mit Fragezeichen zu versehen. Wir haben in Europa eine etwas unbalancierte Lage, weil Volkswirtschaften wie die französische weniger von der Industrie geprägt auch nicht so stark reagieren auf diese gegenwärtige Situation. Also Deutschland ist da schon im Fokus und wir sehen nicht so richtig, was das ausgleichen kann. Käme es zum Gasembargo, dann hat man natürlich in der Tat ein ganz anderes Problem, weil dann Produktionen eingestellt werden müssten. Dann würde Arbeitslosigkeit entstehen und dann reden wir nach meinem Fall nicht nur über Rezession, dann reden wir über Depression.
Ja, Fakt ist natürlich auch, dass das, sagen wir mal, exportorientierte Wachstumsmelde Deutschlands zurzeit sehr stark invalidiert ist. Einmal aus den Problemen in China, dann aus dem Absturz in den USA und jetzt durch die Verteuerung. Ja. Das heißt also, ich sag's mal überspitzt, ich hoffe, du widersprichst mir. Deutschland ist eigentlich gesamtwirtschaftlich aufgrund eben seines Geschäftsmodells einer der großen Verlierer dieser Umwälzung.
Ich würde sagen, nicht auf Dauer, aber ja, in dem gegenwärtigen Zeitpunkt haben wir zumindest den größten Stress. Wir haben den größten Stress, weil das Modell aufgebaut ist einerseits auf einer günstigen Energieversorgung.
Und freien Märkten.
Freien Märkten, globalen Zugang, globalen Netzwerken. Wobei dann wieder eines interessant ist, wenn man mal in Einzelunternehmensdaten hereinschaut, dann ist die Erwartung, die man haben musste, dass China und die dortige Lockdown-Politik massivere Effekte haben würde, nicht so einfach zu bestätigen. Da ist vieles auch flexibel organisiert worden. Viele deutsche Unternehmen, beispielsweise in China, haben ja den Beschäftigten am Arbeitsplatz quasi im Bett gebaut und die Versorgung sichergestellt. Die saßen da nicht zu Hause und wahrscheinlich war das kommoder in der Fabrik, wo man dann wenigstens noch soziale Kontakte hatte und in den Produktionsstrukturen weitermachen konnte. Das ist vielfach von den Behörden unterstützt worden und auch abgesichert worden. Also mein erster Eindruck ist, dass die Vermutung dieser Lockdown hat gravierendere Wirkung, sich zumindest jetzt so noch nicht zeigt. Die Frage ist, was passiert mit den Logistiksystemen, die Containerschiffe, da gibt es ja 20-30% der Containerschiffe, die da auf den Weltmeeren rumirren und nicht wirklich zum Ergebnis kommen. Aber etwas anderes ist auch interessant. Die Reaktionsfähigkeit und Flexibilität der Unternehmen ist ja dann doch wieder sehr viel höher. Schau dir mal den Weizenpreis an. Der Weizenpreis ist ja wieder deutlich zurückgegangen.
Fast altes Niveau, fast.
Genau, fast das Niveau vor Beginn des Ukraine-Kriegs. Und das hat offensichtlich zwei Gründe. Auf der einen Seite ist da doch noch sehr viel mehr Lieferkapazität da aus der Ukraine, auch aus Russland. Und zum anderen gibt es aber auch Entscheidungen, Weizen durch Raps zu ersetzen an bestimmten Dingen. So, das heißt, das ist etwas, auf was wir immer setzen können, dass die unternehmerischen Perspektiven
einen Flexibilitätspuffer
und auch Substitutionsentscheidungen in Gang setzen, die können wir gar nicht zentral eruieren. Das sehen wir dann nur im Ergebnis, wenn die Dinge sich so verändern. Aber es ist ja schon so, dass sich die ganzen enormen Preiseffekte an vielen Märkten doch etwas korrigiert haben. Und auch
etwas
das
korrigiert haben. Ja. Aber Fakt bleibt natürlich nach wie vor, dass also die deutsche Volkswirtschaft eigentlich am schwersten gebeutelt ist. Nämlich China ist ja in den letzten Jahren das bei weitem wichtigste Importland auch geworden. Nicht nur als Absatzmarkt, vor allen Dingen für Importe ist es wichtig. Und die sind massiv gestört. Und auf der anderen Seite haben wir den Ukraine-Konflikt. Das heißt, ich kenne kein anderes Land der Welt, welches eigentlich so stark von den geopolitischen, aber auch den weltwirtschaftlichen Veränderungen gebeutelt ist wie Deutschland.
Ja. Ja, das ist schon, du hast das mit dem Fadenkreuz auch richtig als Bild gefasst. Ich glaube nur, man muss jetzt aufpassen, dass die gegenwärtige Stresssituation wir nicht einfach zu einem Dauerzustand umdeuten, sondern es gibt Anpassungsmöglichkeiten. Und wenn wir in 2,5-3 Jahren bis dahin einigermaßen um die Ecke gekommen sind, die Gasabhängigkeit von Russland so zurückgefahren haben, dass sie wirklich unbedeutend ist, im einstelligen Prozentbereich noch der Anteil, dann stehen wir auch vor einer anderen Produktionsstruktur und wir haben dann den großen Vorteil, dass die technologischen Neuerungen stattgefunden haben.
Das ist richtig, aber ich glaube, Deutschland wird natürlich nicht untergehen, aber Deutschland wird sich ein Stück weit neu aufstellen müssen. Also meines Erachtens ist die Fokussierung auf China als Vorlieferant und als Absatzmarkt wohl doch etwas überdehnt worden. Das sehen mittlerweile sehr, sehr viele Unternehmen, da ja wir den sich abzeichnenden Konflikt zwischen China und den USA nicht aus der Welt schaffen können.
Ja, natürlich kann man den Konflikt aus der Welt schaffen, aber ganz unabhängig vom Konflikt USA-China ist China natürlich kein einfaches Pflaster. Also die Naivität, die man vielleicht vor 20 Jahren haben konnte, als die Chinesen auch noch in einer anderen Position waren und ihre Dankbarkeit auch täglich zum Ausdruck gebracht haben, das hat sich doch schon lange verändert. Also ich meine, das ist ja mein Punkt und das müssen Unternehmen an sich managen. Das ist ihre Risikostrategie, die sie adjustieren müssen, wenn sich ein Land in einer anderen Weise zeigt, wenn wir das ja auch passiert ist. Ich meine, die ganzen Abwanderungen der Produktion nach Vietnam sind ja nichts anderes als Reaktionen auf Preiserhöhungen oder kostentreibende Effekte in China. Gleichwohl ist China ein Markt, den man natürlich mitnehmen kann. Das sind 1,4 Milliarden Menschen. Und ehrlich gesagt, wir haben ja mal vor gar nicht langer Zeit über die BRIC-Story gesprochen, also die Brasilien, Russland, Indien, China-Story.
Ist nur ein Land nicht gefloppt.
Genau, so. Und das ist China. Ich meine, Indien hat zwar auch demnächst so viele Einwohner wie China.
Demnächst aber mehr. Indien wächst, China schrumpft.
Genau, so das kommt doch hinzu. Aber trotzdem frage ich mich immer, wo in Indien jetzt wirklich die Perspektive ist, die uns ein vergleichbares Investitionsgeschehen ermöglicht oder auch sinnvoll darstellen lässt. Insofern ist richtig, was du sagst. Natürlich müssen Unternehmen das neu bewerten. Aber wer nach China mit der neuesten Technologie gegangen ist, war auch selbst schuld. Also die kalte Enteignung durch ein Unternehmen, das daneben gebaut wird. Oder der Zugriff über die Parteigruppen. Das ist alles schon seit einem knappen Jahrzehnt beschreibbar. Das hat mit Xi Jinping zu tun. Mhm. Und das, meine ich, wissen die Unternehmen und sie müssen es auch wissen. Da sind sie nicht zu entschuldigen, wenn sie nicht darauf reagiert haben. Diese Lage hat sich verändert. Die USA-China-Konfliktsituation ist ja auch eine sehr vordergründige. Ich meine, die Amerikaner beziehen nach wie vor in hohem Maße Produkte aus China. Also das ist auch mehr Tamtam als tatsächliches Getue.
Und auch wechselseitig. Allerdings glaube ich schon, hoffe, dass du mir überzeugend widersprichst, die besten Zeiten des deutschen Geschäftsmodells liegen hinter uns. Die, sagen wir mal, Welthandelselastizität lag lange Jahre bei etwa 2. Der Welthandel wuchs doppelt so schnell wie die Weltproduktion. Das ist vorbei.
Ja.
Und Deutschland hat von allen Industrieländern den höchsten Offenheitsgrad. Also da kommen Schwierigkeiten auf uns zu. Und wenn wir jetzt natürlich noch eine Knautschzone haben, in dem wir zu sehr hohen Kosten unsere Energieversorgung umstellen müssen, denke ich, werden wir an einer strukturellen Anpassungsoperation, die auch mit Verlusten ist, nicht vorbeikommen.
Ja, die Frage ist nur, ist das etwas, was uns volkswirtschaftlich Sorgen machen muss, oder ist das etwas, was durch Unternehmen...
Ja, kurz- und mittelfristig schon, nicht? Weil es als Same-as-Procedure geht das nicht mehr, nicht?
Naja, aber schau mal, die Reaktion auf die Ölpreisschocks der frühen und späten 70er Jahre, also 73 nach dem Oktoberkrieg, dann 79 nach dem Afghanistan-Krieg, sind ja auch verwundert worden. Wir haben ja das immer auch als Produktivitätspeitsche genutzt. Also wir haben, wir diskutieren ja mal auch über Produktivität, aber wir haben, glaube ich, zu sehen, dass die Antwort der deutschen Unternehmen unter den gegebenen Bedingungen doch ein hohes Maß an Anpassungsflexibilität gezeigt hat. Technologisch ist das nicht das Problem, sondern es ist die Frage, und Kapitalmangel haben wir auch nicht. Insofern ist die Anpassungsmöglichkeit da, und warum sollte sie nicht genutzt werden? Unter einer natürlich, und das ist der ganz große Unterschied zu den 70er Jahren, einer anderen demografischen Situation. Dieses Damoklesschwert einer demografischen Alterung, der wir nicht entgehen, finde ich, muss man in Deutschland viel mehr Augenmerk schenken, als es bisher politisch getan wird. Die Unternehmen suchen händeringend nach Arbeitskräften. Das kannst du mittlerweile für jede Tätigkeit nachvollziehen. Es ist ja auch kein Fachkräftemangel mehr, es ist ein allgemeiner Arbeitskräftemangel. Und der ist natürlich letztlich wachstumshemmend. Und da muss man über andere Dinge nachdenken. Aber das gehört auch dazu. Also wenn du mich fragst, was mir die meisten Sorgen macht, dann ist es nämlich eher die, haben wir die Menschen für diesen Umbau?
Haben wir die Menschen für den Umbau? Ja, das ist interessant. Ist das Wort Alterung kommt im Koalitionsvertrag nicht vor, wenngleich der Alterungsschub noch in dieser Legislaturperiode bedingt.
Ja.
Und das ist ja letztlich auch ein Grund für meine doch ausgeprägte Skepsis, zumindest mittelfristig, weil wir auf der einen Seite haben wir die geopolitischen Verwerfungen, Stichwort Russland, und auf der anderen Seite haben wir die weltwirtschaftlichen Veränderungen, Stichwort China, und dann haben wir noch diesen Alterungsschub. Und das ist ein Gebräu, welches also ziemlich lästig werden kann.
Ja, aber auch hier gilt, kurzfristig ist es erst einmal so, dass durch die Lohnprämien, die da entstehen und auch entstanden sind, als Knappheitsprämien am Arbeitsmarkt, ein Steuer- und Beitragsaufkommen generiert wird, das sich in den 70er Jahren Helmut Schmidt gerne gewünscht hätte. Das heißt, wir haben eine Sicherung der öffentlichen Finanzen, gerade die Zahlen jetzt, die gekommen sind, zweistellige Zuwachsraten der Steuereinnahmen der Gebietskörperschaften, zeigt ja, dass das, was wir eben gesagt haben über die Unternehmensgewinne, aber auch bei den Löhnen durch die Beschäftigung, trotz eines Anteils von Kurzarbeit, den es ja noch gibt, der nicht erklecklich hoch ist.
Steuereinnahmen ist gegenwärtig kein Problem.
Nicht? Und das heißt, wir haben nicht im Augenblick zumindest nicht die Not, dass Geld ausgegeben werden muss im hohen Maße für Arbeitslosigkeit und noch gleichzeitig wegen Unterbeschäftigung Einnahmen fehlen, sondern die gegenteilige Situation ist es, und die Knappheitsprämien werden weiter das Bild dominieren, wenn nicht die Volkswirtschaft in ein ganz anderes Fahrwasser durch Gasembargo gerät. Aber insofern haben wir hier, glaube ich, die Probleme, die du benannt hast, will ich auch gar nicht wegreden. Ich glaube nur, dass der Umgang damit noch nicht ausgemacht ist, ob es sehr schlimm wird oder nur schlimm.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Na, schon die Steuererklärung gemacht? Wir vom Handelsblatt haben in einem Steuerspezial analysiert, worauf das Finanzamt bei der Steuer 2023 genauer guckt. In unserem PDF-Ratgeber finden Sie die wichtigsten 16 Neuerungen, Einstiegstipps für Elster und 4 Wege, wie Sie das Maximum herausholen. Sichern Sie sich also jetzt das digitale Handelsblatt 4 Wochen für nur 1 Euro unter handelsblatt.com/mehrwissen.
Gut, ja, aber was ja oft verdrängt wird, die Bevölkerungsalterung ist ja nicht nur ein Verteilungsproblem, dass beispielsweise die Sozialausgaben steigen und das ist nicht das Thema. Das Thema ist ja, es geht das Potenzialwachstum zurück. Und ich glaube, im nächsten Jahrzehnt werden positive Wachstumsraten nicht mehr die Normalität sind, die sie mal für Deutschland waren.
Mhm. Ja, ja.
Und das ist eigentlich das, was mich ein bisschen umtreibt. Und wenn du mir da etwas an Sorgen nehmen könntest, wäre ich dir sehr, sehr dankbar.
Ach Bert, das ist aber heute was großer Anspruch. Jetzt soll ich dir auch noch die Sorgen für die nächsten Jahrzehnte nehmen. Also ich will mal so sagen, interessant ist doch, dass der Rückgang des Potenzialwachstums, den wir ja in den letzten Zeiträumen auch schon erlebt haben, wir haben mal 2% Trendwachstum, 1,5, jetzt sind wir bei 1%.
Jetzt liegen wir bei 1,4, dann werden wir demnächst
1%. Aber auch schon der Rückgang hat eigentlich keine Verteilungskonflikte wirklich ausgelöst. Man würde ja vermuten, die Sache ist immer viel komfortabler, wenn ich im Trend 3% Wachstum habe, jetzt mal Zahl gesponnen aus den 50er Jahren, reaktiviert, und dann kann ich das auch verteilen und es entstehen keine Schleifspuren durch diese Verteilungskonflikte. Wir haben eine andere Ausgangssituation und trotzdem ist es zu diesen Verteilungskonflikten nicht gekommen. Die Tatsache, dass wir am Arbeitsmarkt so eine hohe Integration haben, dass knapp 80% der 20- bis 64-Jährigen in weitgehend ordentlicher Arbeit sind, denn sonst hätten wir ja nicht diese Steuereinnahmen, macht, glaube ich, deutlich, dass wir damit noch umgehen können. Das ist das, was ich dir an Minderung deiner Sorgen anbieten kann.
Gut. Ja, ich hätte eigentlich gehofft, dass du vielleicht mir auch den Hinweis gibst, dass wir eben gerade vor dem Hintergrund der Bevölkerungsalterung und des strukturell sinkenden Trendwachstums und eben der weltwirtschaftlichen Verwerfung eigentlich mal wieder uns daran erinnern sollten, dass es auch so etwas wie Wachstumspolitik gibt.
Ja, gut, das
und
ist
Wachstumspolitik ist ja maßlos, sagen wir mal, unterbewertet worden in der letzten Dekade. Distributionspolitik war aus guten Gründen sehr hoch, das ist alles in Ordnung. Aber Distributionspolitik ist immer nur nachhaltiger, wenn sie flankiert wird von einer Wachstumspolitik. Ja. Und da fehlt es seit geraumer Zeit bei uns.
Ja, das ist auch nicht zu bestreiten, aber die Frage ja, ob nicht durch die sogenannte große Transformation, die jetzt ausgerufen wird, hin zur Klimaneutralität, wenn man das wirklich erreichen will, muss man an Erbhöfe ran. Das sieht man beim Planungs- und Genehmigungsrecht. Man sieht es auch bei Innovationsoffenheit, die man haben muss. Da liegt eine Chance drin, ob die in Deutschland genutzt wird und ob wir so ideologiefrei am Ende des Tages sind, um wirklich von der Sache her zu entscheiden, mag man als hoffnungswert benennen. Aber ja, klar, ich meine, das Thema Wachstum, du kannst aber immerhin sagen, dass die Zuwanderungspolitik eine andere geworden ist und sie ist auch Teil einer Wachstumsstrategie. Zu Recht hat es jüngst Studien darüber gegeben, wie bürokratisch das immer noch ist. Darauf reagiert die Bundesregierung jetzt mit einem erleichterten Gesetz. Das ist auch richtig. Wir haben sonst Bürokratieabbaubedarf. Das ist auch fortlaufend richtig. Die Frage ist, was passiert in der Besteuerung? Und das Steuersystem ist mit Sicherheit nicht so ganz wettbewerbsfähig. Das ist aber völlig außen vor. Also ich meine, das muss man sehen. Und das ist natürlich auch in der Klemme, wenn man Steuersenkung machen will. Da müsste ich bei der Ausgabenseite so viel abbauen an bestimmten Stellen, um dauerhaft 30 Milliarden freizuschaufeln für eine Tarifreform, für einen linear progressiven Tarif oder was immer man sich vorstellen mag. Auch das wäre ja Teil einer Wachstumspolitik. Ich wünschte mir das sehr, allein die Hoffnung fehlt mir.
Ja, da ja in dieser Sendung also du den Good Guy, den Optimisten spielst und ich den Bad Guy, den Pessimisten, dann möchte ich doch zum Abschluss unseres heutigen Gesprächs dem Optimisten das Wort geben und sagen, wenn du vor dem Hintergrund der Probleme, wie wir heute besprochen haben, geopolitischer Natur, demografischer Natur und 3 Wünsche frei hättest. Was wären diese Wünsche an die Regierung dieser Legislaturperiode?
Erstens eine Steuerreform systematischer Art, also Tarifreform und eine faire Belastung auch bei der Körperschaftssteuer, wo wir international nach unten gerutscht sind. Zweitens wirklich
was heißt in der Belastung nach oben?
Bitte?
In der Belastung nach oben.
Das wäre eine Fehldeutung. Und du weißt
im
doch,
Ranking
dass dann,
sind wir runtergefallen.
Ja, aber auch in, der tatsächlichen Belastung, da haben andere einfach mehr gemacht. Ja. Das zweite Thema ist einfach, dass wir uns regulatorisch und verwaltungsmäßig auf Vordermann bringen müssen. Dieses Land ist in einem Modernisierungsstau mit sich selbst befangen, was die Umsetzung angeht, was die Verwaltungsfähigkeit angeht, was die Regulierungslogik angeht. Und das dritte Thema, wir müssen das alles einbetten in eine Europastrategie, wo wir Europa außen- und sicherheitspolitisch den Vorrang geben. Damit haben wir auch selbst dann mehr Möglichkeiten.
Ich hoffe, deine Wünsche gehen in Erfüllung und ich bedanke mich und verabschiede mich beim Auditorium und bei dir, lieber Michael. Bis zum nächsten Mal.
Auch schönen Dank von mir.
Gestatten Sie mir an dieser Stelle ein letztes Wort in eigener Sache. Da Sie zu den treuen Hörern meines Podcasts zählen und damit offensichtlich an ökonomischen Fragen und Problemen interessiert sind, möchte ich Sie auf ein aktuelles Sonderangebot des Handelsblatt hinweisen. Nämlich, Sie haben die Möglichkeit, 6 Wochen lang für 1 Euro auf das gesamte Angebot des Handelsblatts zuzugreifen. Und ich denke, das ist ein relativ gutes Angebot. Hierzu müssen Sie nur die folgende Seite aufrufen. handelsblatt.com/sommer-special. Vielen Dank, versuchen Sie es mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie Lob, Kritik oder Themenwünsche haben, dann schreiben Sie uns doch gerne oder schicken Sie uns eine Sprachnachricht an chefökonom@handelsblatt-research.com. Die Adresse finden Sie auch in der Folgenbeschreibung.